Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. 1, 2, 3 Tier, so heißt das allererste Kinderbuch, das Nadja Budde vor 25 Jahren veröffentlicht hat. Und es wurde gleich ein Dauerbrenner, der noch heute Kinder und ihre Eltern zum Lachen bringt. Und schon im Titel klingt so einiges an, was ganz typisch ist für diese vielfach ausgezeichnete Autorin und Illustratorin. Ihr neuestes Buch erzählt von einer recht eigenwilligen Band auf dem Weg zum Ruhm. Und ich freue mich, dass Nadja Budde damit gleich bei uns zu Gast ist. Traurige Tiger und zittrige Geister hat sie in die Kinderzimmer gebracht, die mit vielen Preisen überhäufte Autorin und Illustratorin Nadja Budde, die nicht nur einen sehr eigenen, sofort wiedererkennbaren Strich hat, sondern auch gern reimt und dichtet. Und auch in ihrem neuen Buch tobt sie sich ordentlich damit aus. Ich bin gespannt, wo und wie diese Reime entstehen. Hallo, herzlich willkommen, Nadja Budde.
Hallo, danke für die Einladung.
Die Band, die keiner kennt, heißt ihr neues Buch. Wir können ja die fünf erstmal vorstellen, bevor wir länger darüber reden. Ich fange mal mit den zwei Großen an, habe ich mir gedacht. Da ist so ein blaues, ja, ich dachte fast so ein Krümelmonsterartiges Wesen und so ein grüner Bär. Die stehen da vor die Band, die keiner kennt. Und die anderen drei, können Sie die mal vorstellen?
Naja, schon reingefallen. Das ist ja gar nicht die Band.
Das ist gar nicht die Band. Nein. Da habe ich das Buch nicht verstanden. Auch interessant.
Das sind sozusagen die Bewohner des Ortes, zu der die Band aufbricht. Und das sind Zuschauer, die erst so ein bisschen reserviert sind und nicht so richtig wissen, wer da kommt. In einem Bus, in einem Kleinbus kommt die Band an. Die Band besteht aus 4 Mitgliedern, die natürlich auch im
Jetzt
Prinzip
ich
genauso,
die Seite gefunden.
Ne? Die sehen im Prinzip genauso aus. Und die Band trifft ein. Die Leute aus dem Ort, na, wie das manchmal in so kleinen Orten ist, sind ein bisschen reserviert. Die fragen sich, wer ist das? Wie sehen die aus? Die kennen wir nicht. Nicht gesehen, nie gesehen, unbekannt. Und dann packt die Band die Instrumente aus und die sind natürlich auch etwas schräg.
Luftschlauch aus Gummi, steht hier Stangen mit Knolle, Draht von der Rolle und ein Ding, das keiner kennt. Was ist das für ein Ding, das keiner kennt?
Naja, das ist so ein Mischgerät, so ein kleiner Synthesizer, alles in einem. Ich habe mich da auch gut beraten lassen, sowas gibt es tatsächlich. Man kann mit so ein bisschen elektronische Musik machen und dazu singen. Genau das macht dieses Bandmitglied auch.
Haben Sie die mal nachgebaut, die Instrumente zu Hause?
Nein, aber ich habe mich erkundigt. Also ich komme aus einem Haushalt, in dem viel Musik gespielt wird. Und da habe ich natürlich gefragt, ob man sich das vorstellen könnte, auf solchen Gerätschaften Musik zu machen. Also es funktioniert.
Aber Sie hatten jetzt nicht irgendeine konkrete Band im Kopf, als Sie die erfunden haben, so statt den Fabulous Four, die Five oder was auch immer?
Nein, aber ich glaube, ich komme aus einem Haushalt, in dem viel Musik gemacht wird und ich selber spiele leider überhaupt gar kein Instrument.
Und, Sie wären dann die Sängerin, die perfekte.
Wahrscheinlich, ja. Auch. Ich glaube doch, das wäre nicht so besonders. Aber vielleicht ist es so ein bisschen mein Versuch. Ich möchte auch mal mitmachen.
Und, entstehen denn so die Ideen für Bücher? Wie kommen Sie auf so eine Idee, jetzt eine Band quasi als Sinnbild für was Komisches, Fremdes, Irritierendes zu nehmen?
Ach, da ist mir eigentlich jedes Thema recht. Also mir ist es jedes Thema recht, um, sagen wir mal, so eine Parade von merkwürdigen Typen auftreten zu lassen. Das ist natürlich das, was ich am liebsten mache. Und insofern, manchmal weiß man es gar nicht so richtig, woher die Ideen kommen. Man staunt manchmal, wie viel eigentlich schon da ist, ne? Wenn man anfängt, irgendwas ein Bild zu malen oder so bestimmte Zeichnungen, die sich dann irgendwie zu was zusammenfügen. Und dann gibt es meinetwegen schon mal eine Doppelseite, sogar schon mit einer Textzeile, die sich erst später als total passend in dem ganzen Gefüge herausstellt. Und insofern, ja, die Ideen, die setzen sich irgendwie zusammen und manchmal staunt man selber darüber.
Und was ist dann zuerst da? Also Reim, fällt Ihnen dann erst so eine Zeile ein, so ein Reim? Oder müssen Sie am Tisch sitzen und erst was zeichnen und dazu kommt dann der Text? Wie läuft das?
Das passiert immer gleichzeitig. Also es ist tatsächlich so, dass mir manchmal eine Zeile einfällt. Wie zum Beispiel in dem Buch gab es tatsächlich auch eine Zeile und auch schon ein Bild dazu. Da gibt es so eine Doppelseite, da rennt so eine Gruppe von Menschen zu diesem Schuppen, in dem die Band spielt. Und da steht oben drüber, alle wollen hin. Und merkwürdigerweise war das eines der ersten Seiten, die ich hatte, ohne dass der Rest des Textes oder der Bilder überhaupt schon existierten. Und ich glaube, so entsteht eine Idee und so entsteht bei mir auch dann irgendwann eine runde Sache. Manchmal entsteht doch gar nichts, ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Aber
und ja. Sie sagen, wir haben schon den Satz gesagt, alle wollen hin, aber am Anfang will ja gar keiner hin. Also die sind schon irgendwie komische Typen, oder?
Ja, ja. Also die steigen aus, sie sehen komisch aus, werden auch sicherlich bewertet, wie man das halt so macht, ne? Man schaut sich Leute an und denkt, komisch, nie gesehen, wie sehen die aus? Und und in dem Moment, wo die Instrumente erklingen, es ist so lustig, dass alle da hinmollen und alle haben natürlich dann einen Riesenspaß.
Ist das auch so ein bisschen ein lockerer Aufruf, alles ein bisschen leichter zu nehmen oder wäre das zu primitiv gesagt?
Nein, nein, unbedingt. Ich sehe das ganz klar so. Ja, klar. Mhm. Also Vorurteile fallen lassen und einfach mal gucken, was passiert und meistens lustig.
Und das ist ja auch nötig in unserer Zeit, ne, wo ja Vorurteile und Rassismus, Diskriminierung sind ja Riesenthemen. Und Sie schaffen das dann auf so eine wahnsinnig lustige Art runterzubrechen.
Ja, das kann sein, dass mir das gelungen ist, aber das war jetzt nicht meine Absicht. Also ich finde das immer sehr schön, wenn nebenbei auch so kleine Botschaften entstehen. Und ja, wie Sie sagen, es ist tatsächlich so, ne? Also ein bisschen, man sollte sich wahrscheinlich mal ein bisschen befreien von Vorurteilen, aber ich bin immer erstaunt, dass am Ende tatsächlich eine Botschaft rüberkommt, die mir selber natürlich auch am Herzen liegt, aber absichtlich eingebaut habe ich die,
glaube ich, nicht. Das haben Sie nicht vorher, dass Sie denken, ach, das nervt mich jetzt so und jetzt will ich mal irgendwie was machen, was den Kindern auch mal eine Möglichkeit gibt, anders auf Andersheit und Fremdheit zu gucken. Sie haben nicht so ein Programm.
Nein, das nicht, aber ich glaube, im Unterbewusstsein hat man so viele Themen im Kopf und die fließen automatisch ein in das, was man macht. Ob man das kontrolliert oder nicht, das ist, glaube ich, dann egal. Aber
Und testen Sie dann? Also haben Sie da irgendwie so im Freundeskreis oder in der Verwandtschaft oder überhaupt irgendwelche Kinder, die dann mal da drauf gucken? Oder sind Sie inzwischen, ich meine, Sie haben ja auch eine Riesenkarriere hinter sich, so selbstsicher und dass Sie das einfach fertig machen?
Also kleine Kinder habe ich nicht mehr in meinem Umfeld und testen kann ich es dann meistens erst, wenn es sozusagen schon zu spät ist. Aber ich taste das schon sehr genau ab. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die relativ schnell so ein Buch raushauen. Ich frage mich da schon sehr lange, was kann das so stehen bleiben? Also weil es ja auch sehr reduzierter Text ist und auch die Bilder im Prinzip auch sehr reduziert sind. Ne? Was reicht aus auf so einer Seite als Information, um sich den Rest dazu zu denken? Oder was an Text reicht aus, um das Geschehene irgendwie auf den Punkt zu bringen? Und das dauert schon manchmal sehr lange. Da wäge ich schon relativ genau ab, welches Wort da manchmal am Ende, welches eine Wort da steht.
Und was ich an Ihren Büchern so toll finde, ist, dass man halt auch als Erwachsener Spaß dabei hat. Das ist ja nicht bei allen Kinderbüchern, die man seinen Kindern vorliest, so. Bei manchen, die toll finden, quält man sich so ein bisschen durch. Und ich finde, bei Nadja Budde Büchern ist es auch für Erwachsene eigentlich ein Vergnügen. Und es ist auch was drin, was einem was sagt. Ist Ihnen das wichtig?
Ja. Doch, ich finde das sehr schön, weil Erwachsene ja letzten Endes die Bücher kaufen. Und wenn die Erwachsenen Spaß haben am Vorlesen, dann haben Kinder natürlich auch Spaß. Und ja, sicherlich gibt es da große Geschmacksunterschiede. Und manchmal erschreckt man auch, wenn man jetzt meinetwegen ein Kind in den Buchladen schickt, mit welchem Buch es dann herauskommt. Das ist vielleicht nicht unbedingt immer das, was man sich selber wünscht. Aber wenn Erwachsene beim Vorlesen Spaß haben, dann ist das schon ein guter Anfang.
Ich habe schon ein paar Mal jetzt gesagt, die Bücher sind lustig, die Texte sind toll, da Sie haben ja auch einen Hang zu Alliterationen. Wenn man das schon bei manchen Titeln sieht, man das ja schon. Wie ist das, wenn Sie haben ja auch viele Übersetzungen und Sie waren ganz viel im Ausland unterwegs und da habe ich gehört, eigentlich ist es nicht so einfach, Illustrationen in andere Länder zu verkaufen, auch weil die ganz andere kulturell geprägte Vorlieben haben. Bei Ihnen scheint das ja ganz gut zu funktionieren. Wie haben Sie das so erlebt? Was waren da so kuriose vielleicht auch Erlebnisse?
Na, kurios war immer, wenn sozusagen Vergleiche gemacht wurden, also wie meine Bildsprache jetzt sozusagen in einem Land rüberkommt, in dem meinetwegen, also ich war ganz am Anfang mal in Kirgisistan und da gab es das illustrierte Bilderbuch oder Kinderbuch gar nicht. Also da wurden meine Bilder dann mit Walt Disney Filmen verglichen oder manchmal kommt die Ästhetik meiner Figuren auch einfach auch nicht gut rüber, ne? Also die sind dann, also dieses Vermischen von Mensch und Tier beispielsweise, das ist in bestimmten Kulturen überhaupt nicht, das macht man einfach nicht, ne? Also insofern hatte ich da jede Menge tolle Erfahrungen und ich bin ja auch nicht so hingereist, in dem Sinn, als ich dachte, ich möchte denen meine Bilder irgendwie zeigen und die müssen das gut finden, sondern ich war ja eigentlich neugierig auf das, was ich dort in dem Land vorfinde. Und ich bin dann so ein bisschen als repräsentative Bilderbuchkünstlerin in die jeweiligen Länder gereist. Aber im Grunde genommen war es, glaube ich, am interessantesten für mich. Und ja, insofern, ich habe da sehr viele sehr witzige Erfahrungen gemacht auch.
Und mit den Tieren, da haben Sie ja auch so ein bisschen sich davon entfernt, weil Sie haben ja ganz lange einfach immer Tierfiguren verarbeitet und dann gab es die Geister. Und jetzt bei dem Buch dachte ich, manche haben schon fast was Menschenartiges, oder? Habe ich das auch falsch verstanden?
Also das kann man fast gar nicht mehr sagen. Ich glaube, mittlerweile verschwimmt die Grenze einfach. Also die Figuren, die dort in dem Buch sind, die kann man ja tatsächlich nicht eindeutig als Mensch oder Tier bezeichnen. Das sind einfach lustige Wesen und ich denke mal, das Thema oder die Art, ein Wesen zu zeichnen, das ist einfach unerschöpflich, die Möglichkeiten. Und da bediene ich mich sehr gerne dran und lasse mich auch von mir selber überraschen, was da noch drin ist. Also.
Und wenn man sich da nicht so festlegt, hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten.
Klar, ja. Also Menschen zeichnen kann ich wirklich nicht so besonders. Also wenn ich wirklich als Menschen erkennbar sein soll, das ist, finde ich, sehr schwer. Aber sobald da irgendwie ein Fell dazu kommt oder die Ohren irgendwie anders gezeichnet werden können, dann finde ich, das unterhält mich das natürlich beim Zeichnen viel mehr.
Und ich finde, wenn man solche Wesen gesehen hat, schaut man auch wieder anders auf die Menschen, die einen umgeben. So ging es mir beim Anschauen Ihrer Bücher.
Sehr gut, sehr gut.
Nadja Budde, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.
Und das neue Buch von Nadja Budde, Die Band, die keiner kennt, ist beim Peter Hammer Verlag erschienen und kostet 16 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich kann mit niemandem darüber sprechen. Alle sagen immer, du brauchst Ruhe, das geht vorbei, aber es geht nicht vorbei.
Die Künstlerin und Kinderbuchillustratorin Juliette steckt in einer Krise und kann keine Erklärung für ihren depressiven Zustand finden. In Juliette im Frühling. Jetzt ist die Verfilmung der gleichnamigen Graphic Novel im Kino zu sehen. Auf der Suche nach Trost verlässt Juliette Paris und besucht die Familie in der Stadt ihrer Kindheit.
Hallo, Papa.
Oh, meine Juliette. Na sowas. Ich dachte, du kommst morgen.
Auf wirkliches Verständnis trifft Juliette nicht. Aber die Verschrobenheiten der getrennten Eltern, der Schwester und der Großmutter trösten sie trotzdem.
Wir waren heute schon ganz früh bei einem Lach-Yoga-Workshop. Tut unheimlich gut.
Juliette im Frühling. Regisseurin Blandine Lenoir hat aus dem autobiografischen Comic über eine depressive Frau eine tiefsinnige Komödie gemacht. Jetzt läuft der Film im Kino.
Es ist nicht schlimm zu sterben, wenn man seine 7 Leben gelebt hat.
Heißt es in Ich bin's Kitty aus dem Leben einer Katze. Es ist das vorletzte Buch von Mirjam Pressler. Ein Jahr später, 2019, stirbt die erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin. Eine Ausstellung in Frankfurt am Main über Mirjam Pressler nimmt das Motiv der 7 Leben auf. Die Schau erzählt ihr Leben in 7 Räumen und anhand von 7 Träumen. Co-Kuratorin Talita Breitenstein.
Mirjam Pressler ist eigentlich eine Frau, die sich ihr Glück selbst geschaffen hat. Und das zieht sich so durch die gesamte Ausstellung.
Diesen Mut hat Pressler auch den ProtagonistInnen ihrer Bücher geschenkt. Egal, ob sie, wie ihre Erfinderin, im Heim aufwachsen oder ihre jüdische Identität verstecken müssen. Die Bücher sind in dieser Ausstellung nicht hinter Glas. Bitte anfassen, bitte lesen und mitmachen, sind die Wünsche der Kuratorinnen.
Das sieht man vor allem bei dem Epilog an der großen Zettelwand. Also wie forderst du das Glück zum Bleiben auf?
Mirjam Pressler, Schreiben ist Glück. Zu sehen ist die Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt am Main bis zum 1. September. 1968 wurde Michael Krüger Lektor beim Karl-Hanser-Verlag in München. Er war gerade 25 Jahre alt geworden. Ausgebildet als Verlagsbuchhändler und Buchdrucker, entwickelte er später als Verlagsleiter Hanser zu einem erfolgreichen Unternehmen mit ambitionierten Programmen.
Naja, Literaturverlag ist nicht wirklich Establishment, sondern auch Knochenarbeit. Also 10 Stunden und am Wochenende auch.
Sagt Michael Krüger. Heute Abend spricht der Verleger und Dichter über seine Arbeit und liest aus der Autobiografie Verabredung mit Dichtern in Pöcking. Die Auswahl der Autorinnen und Autoren des Verlags durch Michael Krüger liest sich wie ein Who's Who der Literatur. trotzdem.
Wie einer Schriftsteller wird, habe ich in all den Jahren nicht herausgefunden.
Verabredung mit Dichtern. Lesung und Gespräch mit Michael Krüger. Heute Abend um 19.30 Uhr, Bücherei Pöcking.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Im Herbst wird nicht nur in den USA gewählt, sondern im September auch bei uns in drei Bundesländern, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und dort erreicht ja die AfD Spitzenwerte. Und weder Parteiskandale noch komplexe Erklärungsversuche scheinen daran viel zu ändern. Umso wichtiger ist es, genau hinzuschauen. Und das machen zurzeit drei Autorinnen. Barbara Theriot, Manja Prekels und Tina Pruschmann reisen schon seit ein paar Monaten jede durch diese Bundesländer als Überland. Schreiberinnen, so heißt das Projekt, und ihre Gedanken dazu, die erscheinen in der Taz. Der neueste dieser Texte kommt von Manja Prekels. Viele kennen ihren preisgekrönten Roman Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, in dem sie auch schon von Brandenburg und dem Verschwinden der DDR erzählt. Ich bin gespannt, wie sie ihre Reisen jetzt als Überlandschreiberin erlebt. Hallo, herzlich willkommen, Manja Prekels.
Guten Morgen.
Wir telefonieren ja jetzt in Berlin miteinander, aber wann und wo waren Sie denn zuletzt in Brandenburg unterwegs?
Nun, einerseits pendle ich tatsächlich auch zwischen Berlin und Brandenburg, denn ich wohne auch in Brandenburg seit mittlerweile 3 Jahren und bin tatsächlich in den letzten Wochen seit April regelmäßig in Brandenburg, zum Teil einfach auch auf Lesereise. Ich arbeite mit Jugendlichen bei Workshops und besuche ganz gezielt Orte, bestimmte Veranstaltungen, um einfach zu schauen, wie es den Leuten geht, ins Gespräch zu kommen mit ihnen.
Mit diesem Projekt da ist ja auch die Universität in Leipzig beteiligt und eben zwei andere Autorinnen. Wie ist denn das überhaupt entstanden? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Der Dr. Alexander Leistner, der gemeinsam mit Judith Enders, Dr. Judith Enders von der Uni Leipzig, also wir kennen uns schon eine ganze Weile über ein Projekt Erben 89, da spielte mein Roman damals eine Rolle. Und wir haben uns letztes Jahr im Herbst unterhalten und festgestellt, nun, die Prognosen sind so, wie sie sind. Sie haben sich auch nicht zum Besseren verändert. Und was könnte eine Möglichkeit sein, das zu begleiten? Also eben nicht zuzuschauen, sondern wie könnte man Erkenntnisse gewinnen oder einfach auch verstehen, was geschieht gerade, speziell in diesen Bundesländern, in den genannten. Und so ist es eigentlich zustande gekommen. Und letztlich hatten wir auch das Glück, dass die VW-Stiftung dann einsprang und tatsächlich auch eine Summe zur Verfügung stellte dafür.
Und Sie haben ja auch so richtig den Auftrag, literarische Feldforschung zu betreiben, weil es heißt, die Berichterstattung über diese Stärke von extrem rechten Parteien im Osten, die sei oft zu schablonenhaft. Was machen Sie denn anders? Also wie versuchen Sie das zu vermeiden?
Zunächst arbeiten wir wirklich ins Offene. Die Texte sind nicht abgeschlossen. Also auch wenn wir jetzt in der Taz natürlich eine bestimmte Form einhalten müssen. Wir haben heute ein Treffen zum Beispiel hier in Berlin, treffen uns, halten unsere Texte nebeneinander, schauen, wo es Querverbindungen gibt, schreiben die Texte weiter, die weiter meandern, tauschen uns mit den Wissenschaftlerinnen aus, die weiter auch klassische soziologische Datenerhebungen und Analysen das Ganze begleiten damit. Und wir forschen ins Offene und schauen, wo sind so Kipppunkte zum Beispiel. Ja, also wo funktioniert was in einem Ort? Und wo funktioniert das nicht? Woran liegt das? Wer sind die Akteure? Mit denen unterhalten wir uns dann. Also wir schauen ganz gezielt und hoffen einfach mitwirken zu können beim Erkennen dessen, was genau geschieht und wo, warum etwas gut oder schlecht läuft.
Und haben Sie da schon so quasi, wenn Sie sagen Kipppunkte, eben welche gefunden, die sich auch wiederholen, also die Sie an verschiedenen Orten antreffen? Was ist denn das zum Beispiel?
Also mit den Kipppunkten, da sind wir noch mittendrin. Also wir sind tatsächlich, wir forschen ja ins Offene. Aber ich kann zum Beispiel ein Beispiel, vielleicht nicht für einen Kipppunkt, aber für eine Sache, an der wir gerade alle dran sind, nennen. Und zwar eine Beobachtung, während der Alexander Leistner eben ganz viel forscht, Protestkultur, die Straße als Protestort, also Pegida, Aufmärsche gegen Heime oder jetzt eben gegen vielfältige Veranstaltungen, die es eben auch gibt, gerade begleitend zu den CSD und so weiter, habe ich festgestellt, dass also meine Beobachtung eher die totale Leere ist. Also man fährt durch Ostdeutschland, durch ostdeutsche Provinzen und sieht einfach Leere. Ja? Also die Straße ist ein Unort, wenn man so will. Und das haben wir einfach mal so genommen. Aha, das ist eine interessante Spannung, die da entsteht. Und damit mit dieser Idee sind wir ins Feld gegangen. Und beziehungsweise habe ich jetzt schon Texte geschrieben und forsche weiter und schaue, ob das stimmt. Und wenn wir uns heute treffen, werden wir genau darüber sprechen. Also was hat jeder beobachtet? Wie kann man das beschreiben und was hat das mit all dem zu tun? Also eine Straße, die nicht mehr belebt ist, eine Öffentlichkeit, die nicht mehr bestellt ist, wo kein Austausch zwischen Menschen stattfindet, wo quasi kein demokratisches Leben stattfindet. Wann hat das begonnen? Wohin führt das und wie kann man das verändern?
Das beschreiben Sie, finde ich, auch toll in diesem aktuellen Text von Ihnen, wie Sie da so aus dem Zug zum Beispiel gucken in diese Leere oder eben ja das auch in Orten sehen. Und ich dachte auch, das gibt es schon auch viele Parallelen zu Ihrem Roman. Also, und der ist ja, erzählt ja von einer ganz anderen Zeit. Hat Sie das auch nicht ein bisschen erschreckt, dass es da doch solche Kontinuitäten seit so langer Zeit gibt?
Wir haben, und da möchte ich kurz noch unseren Beirat ins Spiel bringen, mit dem wir uns heute auch treffen werden. Es ist nämlich toll, dass auch Expertinnen und Experten aus anderen Feldern uns da zur Seite stehen bei diesem Wissensaustausch und bei dem Versuch, schreibend das Ganze jetzt zu erfassen, was geschieht. David Begrich ist dabei, Theologe, Rechtsextremismus-Experte, Patrice Potruf, Historiker, Anne Rabe, Autorin, Daniel Schulz, Katharina Wader, die Soziologin ist, Dr. Nils Schumacher, Sozialwissenschaftler. Und wir alle sind recht schnell auch darauf gekommen, also die 90er Jahre, das, was vor allen Dingen in Ostdeutschland eben, das ist ja die Gegend, die maßgeblich betroffen ist von den krassen Veränderungen der 90er, es ist ja nun mal Ostdeutschland, wo ein System zusammenbrach. Also, dass die Folge tatsächlich auch heute noch uns beschäftigt. Also, dass das ein ganz starker Faktor ist. In vielfältiger Art und Weise. Also beispielsweise die Entleerung der Straßen durch massive Gewaltwellen, die damals durchs Land rollten. Das sieht man bis heute. Oder die soziale Katastrophe, in dem halt Läden schließen und plötzlich in der Innenstadt leer ist und dann nur noch der Rollbusch fehlt und spielen wir das Lied vom Tod im Hintergrund laufen könnte. Also das sind durchaus auch Sachen, wo nachhaltig Orte verändert wurden.
Und könnten Sie sich vorstellen, dass aus dem Material, was Sie da jetzt sammeln, dann auch wieder ein Roman werden könnte?
Ich glaube, noch viel spannender wäre, also das sowieso, ich glaube aber, dass noch viel spannender ein gemeinsamer Text daraus entstehen könnte. Ich glaube, das ist möglich. Und gerade die unterschiedlichen Herangehensweisen und Tonfälle und Art zu schreiben, die jetzt Barbara Trio, meine geschätzte Kollegin, und Tina Puschmann an den Tag legen, ich glaube, da kann etwas Gemeinsames entstehen.
Und wie lange geht das jetzt noch? Wie lange sind Sie noch unterwegs?
Wir sind noch bis, auf jeden Fall noch bis zu den Wahlen und darüber hinaus. Also in meinem Fall, ich werde auf jeden Fall noch den Oktober dranbleiben, aber wir werden ja weiter im Gespräch bleiben. Auch wenn das Projekt dann auf dem Papier abgeschlossen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir uns aus den Augen verlieren und da nicht weiter dranbleiben. Mhm.
Manja Pregels, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute.
Danke auch. Dankeschön.
Und wer sich für das Projekt interessiert und mehr zu den Überlandschreiberinnen, finden Sie unter waysacrosscountry.de. Da können Sie auch die Essays nachlesen von Manja Pregels aus Brandenburg, Barbara Terrio aus Thüringen und Tina Pruschmann aus Sachsen. Mitten in der friesischen Provinz, genauer in Jever, da gibt es seit rund einem Jahr ein in Deutschland, aber vielleicht sogar in der ganzen Welt einmaliges Literaturmuseum. Das widmet sich nämlich der deutschsprachigen Kriminalliteratur von etwa 1700 bis 1945, geht also ganz zurück zu den Anfängen dieses Genres. 9000 Bände umfasst die Sammlung schon und zusammengetragen hat sie der manische Sammler, wie er sich selbst nennt, Mirko Schädel, in 4 Jahrzehnten und er ist zu einem richtigen Experten für alte Krimis geworden. Vanja Budde hat für uns sein Krimi-Museum in Jever besucht.
In diesem Schrank befinden sich nur die französischsprachigen Krimi-Klassiker des 19. Jahrhunderts in deutscher Übersetzung.
Mirko Schädel, 56 Jahre alt und sehr groß, steht vor einer der vielen Holzvitrinen mit Glasscheiben, in denen er seine Schätze verwahrt. Die deutschsprachige Kriminalliteratur von 1712 bis 1945.
Mir persönlich gefallen die französischen Klassiker so gut wie gar nicht. Das sind allesamt Vorläufer des Action-Thrillers, ja. Sehr handlungsbetont, eine unendliche Abfolge von Verfolgungsjagden, Duellen und dergleichen mehr. Mir geht sowas auf die Nerven, aber das ist eben Geschmackssache. Ich habe einen Freund, der schätzt gerade diese Art Krimis besonders. Und der kann natürlich nicht verstehen, dass ich eher die altmodischen Rätselkrimis aus England bevorzuge.
Noch blickt die Kleinstadt etwas befremdet auf ihren heimgekehrten Sohn. Mirko Schädel ist ein Maniac, ein manischer Sammler und Leser, der Antiquariate durchforstete und zu Auktionen reiste, das Internet durchstöberte, in Adels- und Schlossbibliotheken fündig wurde.
Wir gehen geradeaus und dann links um die Ecke.
Mirko Schädel ist gelernter Setzer. Er war lange Layouter für Magazine. vor allem des Hamburger Gruner und Jahr Verlags. Einen eigenen kleinen Verlag und eine Buchhandlung auf St. Pauli hatte er auch mal. Alles nebenbei in der Freizeit. Irgendwann wurde es dem Workaholic zu viel. Er entfloh der Großstadt und lebt nun wieder in Friesland. Die Führung zeichnet die Entwicklung der Kriminalliteratur Schritt für Schritt nach. Druckreif spult der leidenschaftliche Sammler eine Anekdote nach der anderen ab. Aus dem Leben der historischen Krimiautoren, über die Vertriebswege damaliger Verlage und die literarischen Moden der vergangenen 300 Jahre. Unterbrechen lässt er sich dabei ungern.
Wir wenden uns jetzt diesem Schränkchen zu. Da befinden sich nämlich in der Mitte die ganzen englischsprachigen Klassiker der Kriminalliteratur in deutscher Übersetzung des 19. Jahrhunderts. Und oben links beginnt das mit den sogenannten Damen des Bösen, so wurden sie mal genannt. Nämlich hier mit etwa 1,5 Metern viktorianische Sensations- und Kriminalromane von Mary Elizabeth Braddon.
Der Kriminalroman entstand aus dem Zusammentreffen der geheimnisvollen, rätselhaften Schauerliteratur des 18. Jahrhunderts mit der von der Ratio dominierten Aufklärung, erklärt Mirko Schädel den Besuchern.
Ein guter Kriminalroman beinhaltet immer von beidem etwas. Am Anfang steht das Verbrechen, das darf gerne irrational, unheimlich, rätselhaft geschildert werden. Und es wird im Verlauf der Romanhandlung aufgelöst durch die Aufdeckung des Verbrechens. Da kommt die Logik dann zum Tragen. Und am Ende steht immer die Wiederherstellung der bürgerlichen Ordnung. Der Täter ist gefasst, verknackt. Der Leser eines Kriminalromans kann sich entspannt zurücklehnen und zum nächsten Krimi greifen. Und nach dieser Passant liefen die alten Kriminalromane schon genauso wie die modernen. Da hat sich nicht viel verändert.
Was sich allerdings sehr geändert hat, ist die heute übliche explizite Gewaltdarstellung. Alte Krimis sind nicht im Mindesten so versessen auf blutige Details, sagt Schädel. Und die Sprache dünkt heutigen Lesern natürlich altertümlich und verstaubt. Als er als junger Mann mit dem Sammeln begann, habe ihn das noch irritiert, räumt Schädel ein, der seine ersten alten Krimis als 12-Jähriger auf dem Dachboden seiner Oma in Moorhausen fand.
Und ich habe nach und nach mir selbst beigebracht, mich darauf einzulassen.
Erzählt er beim Interview vor der Führung, bewacht von einer kalbsgroßen deutschen Dogge namens Hermine.
So wie das Lesen auch eine Kulturleistung ist und man kann das Lesen auch trainieren, so ist sich das Einlassen auf solche alten Texte ebenfalls in gewisser Weise eine Kulturleistung, beziehungsweise man kann es trainieren und man wird auch belohnt.
Denn diese Geschichten sind wie Zeitkapseln. Sie transportieren Zeitgeschehen und Geschichte. Dennoch sind die Autoren und Autorinnen heute fast alle vergessen. Zu Unrecht, betont Schädel.
Es ist eine Gebrauchsliteratur, die ist ungewertschätzt, ungeliebt.
Die besonderen Perlen seiner einzigartigen Sammlung digitalisiert er und verlegt sie neu. In der Reihe Krimi-Museum Publisher sind bereits rund 40 Bände erschienen, als Taschenbuch in moderner Schrift, in limitierter Auflage und meist mit einem kundigen Vorwort aus seiner Feder. An heutigen Krimis mit ihrer Millionenauflage aber ist Mirko Schädel nicht interessiert. Neben den Führungen lädt Mirko Schädel auch zu Lesungen bei einer Tasse Ostfriesentee ins Krimi-Museum. Ein Gesamterlebnis, das man nicht verpassen sollte, meint dieser Besucher aus Berlin.
Bewusst wahrgenommen, dass es so früh schon so eine vielfältige Krimiszene gab, das habe ich jetzt heute hier erfahren. Also sehr spannend. Unbedingt kommen und gucken.
Also spannend wie ein Krimi, das Krimi-Museum in Jever am Kirchplatz 1. Und dort bietet Mirko Schädel jeden Nachmittag Führungen durch seine 9000 Bände umfassende Sammlung. Einen besten Freund oder eine beste Freundin zu haben, das wünscht sich doch eigentlich jeder, spätestens im Kindergarten, und am besten soll der oder sie dann auch gleich fürs ganze Leben bleiben. Der französische Kinderbuchautor und Illustrator Olivier Talek hat jetzt eine seiner schon bekannteren Figuren auf die Suche nach so einem Freund fürs Leben geschickt, und ob der auch gefunden wird, das weiß Kim Kindermann. Wie ist denn in diesem Buch die Ausgangslage? Warum wünscht sich denn das Eichhörnchen überhaupt einen Freund? Also was erhofft es sich davon?
Naja, also es ist einfach diese Sehnsucht nach dem einen, also nicht irgendeinem, sondern eben dem einen, den man auch nicht so leicht findet, der Freund, den es nur einmal gibt, mit dem man dann eben durch dick und dünn geht, mit dem man seine Geheimnisse teilt, der einen stützt, auch wenn es mal unschön wird. Also diese Sehnsucht hat Eichhörnchen zu Beginn dieses Buches, und die teilt Eichhörnchen sicher mit wahrscheinlich einer Vielzahl von uns.
Genau, also werden wir gleich abgeholt, und taucht dann denn endlich auch einer auf, der das alles kann?
Ja, genau. Plötzlich ist er da, Puck, Pock, so heißt er, Pock, ist ein Pilz und Eichhörnchen findet ihn auch beim Spaziergang im Wald. Der Pock sitzt einfach da und Eichhörnchen jubelt innerlich sofort. Also er spürt sofort schon beim Anblick von Pock, das ist jetzt der Freund fürs Leben. Freunde, heißt es dann in dem Buch auch, die fallen ja nicht von Bäumen, das weiß das kluge Tier. Und anders als eben Kiefernzapfen, also er vergleicht das dann auch so ganz schön. Und jetzt denkt er innerlich, ich zitiere mal, er sieht wirklich aus wie mein bester Freund. Ich glaube sogar, er wird mein bester Freund. Und tatsächlich passiert das auch. Ab sofort wird alles geteilt. Lieblingsplätze oder die beiden gucken zusammen den Blättern beim Fallen zu oder den Schneeflocken beim Schweben. Ein bester Freund eben. Bis dann Momo auftaucht.
Und der bringt alles durcheinander.
Und Momo, diese kleine blaue Fliege mit so großen Augen, ist großartig zum Spiegel, findet jetzt Eichhörnchen. Und auch Momo kennt geheime Plätze im Wald, kann sogar Steine springen lassen. Also eigentlich auch ein bisschen ein perfekter Freund. Aber das ist ja eigentlich Pock, oder? Und so geht es jetzt eben dem Eichhörnchen. Es ist entzückt von Pock, von Momo. Und später dann kommt auch noch die kleine Maus Günther dazu.
Aha, dann ist das Chaos perfekt. Das Gefühlschaos, nehme ich mal an. Darum geht es ja wahrscheinlich, oder? Dass man zwar dann so einen besten Freund hat, aber dann tauchen andere auf. Dann ist man eifersüchtig und es gibt Rivalitäten. Oder ist das so das Thema des Buchs?
Also es geht eigentlich wirklich so um die Frage, wer ist denn eigentlich nur ein bester Freund? Wie viele beste Freunde darf man haben? Und woher kommt eigentlich diese Sache mit dem besten Freund, der besten Freundin? Und wie der Franzose das hier verhandelt? Wirklich so eine große Frage des Lebens, weil die Sehnsucht besteht und er sagt jetzt eben, wie gehe ich um mit dieser Sehnsucht? Wie platziere ich die? Denn natürlich wissen alle, ohne Freunde geht es nicht so gut im Leben. Sie zu finden ist aber auch nicht immer so leicht und sie zu behalten ja auch nicht. Und gleichzeitig sind ja vor allem Kinder in der Lage, wer Kinder hat, wer sich selbst noch an seine eigene Kindheit erinnert, dass man eben so rasant schnell Freundschaften schließt. Also meine Eltern haben bei mir immer gesagt, wir waren noch nicht, das Zelt war noch nicht aufgebaut, da hattest du 5 neue beste Freunde. Und genau das wird hier so ganz schön verhandelt. Und einfach zu gucken, warum ist das wichtig? Also wie gehen wir damit um? Und jetzt eben Eichhörnchen in dieser Bredouille, wie entscheide ich mich? Muss ich mich überhaupt entscheiden? Und all diesen Fragen gibt der Franzose wunderbar Platz in diesem auch wunderbaren Bilderbuch.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen ja auch unbedingt noch sprechen, wie es ausschaut, denn das ist ja ein Bilderbuch.
Genau, also allein das Cover, finde ich, damit fängt schon an, allein das haut ein um. Da sitzt dann das spindeldürre Eichhörnchen auf dem Baumast neben dem mopsigen Pilzmännchen. Eichhörnchen rot, Pilzmännchen cremeweiß mit braunem Hut und die sitzen inmitten so einer grünen Blättertracht, Pracht. Und das ist so eine wunderbar heile Welt, wäre da nicht der Blick. Beide gucken nämlich mit so ganz Talek-typischen Augen, aufgerissene Augen, so neugierig, erstaunt und gleichzeitig auch fragend in die Welt. Und das zeigt, dieses Buch ist wirklich getragen von den Illustrationen. Sie machen das aus, wie der hier Gefühle transportiert mit kleinen pinselartigen Veränderungen in den Augen, in der Körpersprache. Das ist total schön. Also zum Beispiel, wenn da ein Eichhörnchen mit Pock auf dem Ast auch sitzt und dann kommt eben Momo dazu und wie dann das Eichhörnchen so ein bisschen schielt zu diesem neuen möglichen besten Freund, die Körperhaltung, das ist ein großes Glück, das anzugucken. Oder wenn wenn Eichhörnchen mit Pock spielt, wie die da so verwunschen durch den Wald toben, wie Eichhörnchen Pock auf dem Rücken trägt, da ist man voll dabei, da ist man eigentlich köstlich berührt und versteht eben darin, besteht gute Freundschaft und er beherrscht dieses Metier, finde ich wirklich wunderbar gut, Olivier Talek. Ich finde zum Beispiel auch selten wurde Verzweiflung so gekonnt gemalt wie hier, wenn nämlich Eichhörnchen dann am Boden liegend verschwimmt im Kummer, dann möchte man mit ihm weinen, eben im Kummer darum, oh, ich muss mich entscheiden und gleichzeitig muss man wirklich lachen. Und das ist ganz, ganz große Bilderbuchkunst, finde ich. Er nimmt nämlich das ganze Thema auf in seiner ganzen Bandbreite, aber er verliert nie den Humor aus dem Blick.
Und das macht er offenbar ja in schon einer ganzen Reihe, oder? Denn das ist ja Teil einer Eichhörnchen-Serie.
Eichhörnchen kommt immer wieder mal vor. Also er macht auch andere Bilderbücher, aber Eichhörnchen ist perfekt geeignet. Und Eichhörnchen hat so eine, also ist so eine Blaupause für uns alle. Also anscheinend können sich in diesem Tier Menschen gut wiederfinden. Und wie er das hier wirklich macht, urkomisch, hintersinnig. Ich finde, dieses Buch ist wirklich beste Lektüre für alle. Und auch tatsächlich für alle, wenn es vielleicht gerade mal in Sachen Freundschaft nicht so gut läuft, dann kann man das dem oder derjenigen, mit der man vielleicht gerade ein bisschen am Hadern ist, auch gerne mal rüberschieben und sagen, guck mal, hab dich lieb.
Also ein echter Tipp von Kim Kindermann, mein bester Freund, von Olivier Talek. Aus dem Französischen übersetzt hat das Buch Ina Kronenberg. Erschienen ist es beim Gerstenberg Verlag für 15 €.